Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Sommerpodcast, was ja eine schamlose, maßlose Untertreibung ist beim Hochsommerpodcast.
Ach, beim Hitzepodcast.
Beim Hitzepodcast Klein, aber hart mit Michael Klein.
Und André Hart.
Ja, Michi und Andi, lass es uns ein bisschen verniedlichen bei diesem Wetter. Und du hast gerade eben gesagt, du guckst noch, wo du deine Notizen hast. Das ist sehr schön. Das ist ein Satz, der mich hoch erfreut, weil ich habe heute gar nichts. Denn es ist viel zu heiß. Falls jetzt jemand sich wundert, wie viel zu heiß, vielleicht hört er ja diesen Podcast erst irgendwann im September oder im Oktober, kann ja sein. Heute ist der, was haben wir heute, den 26. Ja, 26.
Richtig,
Juni.
Richtig, ja.
Und das ist irgendwie ein Hitzerekordtag für ganz Deutschland.
Ja, also erstens ist es der heißeste bisher des Jahres. Zweitens ist es noch nie so heiß so früh im Jahr gewesen. Also die Hitzerekorde, wo es an die 40 Grad ranging, die wurden eigentlich sonst immer im Juli beziehungsweise hauptsächlich im August auch gebrochen. Und was der letzte Rekord, der 40 Grad Rekord, das ist ein Augusttag gewesen. Und ja, insofern eine Hitzewelle, die sehr früh kommt in diesem Jahr.
Und deswegen gibt es eigentlich nur zwei, die den Klaps haben, jetzt an diesem Tag einen Podcast zu machen. Das sind wir.
Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich muss gucken, dass meine Notizen da sind, weil währenddessen, ich möchte mich jetzt nicht mehr bewegen.
Na, ich auch nicht. Und wir machen es heute auch ganz kurz,
ja.
Ist versprochen. Und bei dieser Hitze, ich habe keinen Plan. Ich bin sowieso nicht belastbar. Die Synapsen, die funktionieren überhaupt nicht. Und ich bin ja auch gerade aus dem Urlaub gekommen.
Also, ich wollte gerade fragen, wir haben uns noch gar nicht richtig ausführlich
gemacht.
Also bevor wir jetzt gleich auf das zurückgucken, was passiert ist in der Woche, als du jetzt weg warst. Aber du bist ja wirklich getreten, geradelt, die Berge rauf und runter.
Richtig.
Was man
richtig.
Bei dieser, also ihr habt die Affenhitze zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt, oder?
Das war sehr schön in den Alpen, also um sie oder um ja alle mal ins Bild zu holen. Wir waren unterwegs mit dem Fahrrad von Garmisch-Partenkirchen bis an die Nordspitze des Gardasees, Riva del Garda, falls das jemand kennt. Und das auf der altehrwürdigen Via Claudia Augusta. Das ist eine Straße, die eben aus der Zeit der alten Römer stammt. Claudia Augusta, also ich meine Claudius wäre das gewesen. Claudius Augustus, der diesen Weg hat bauen lassen. Kurz nach Christi Geburt Claudius. Claudius war, glaube ich, der Nachfolger von Augustus. Pass auf, jetzt kommt wieder Halbwissen hier. Oder auch unnützes Wissen.
Ja.
Also warte mal, Julius Caesar haben wir alle schon gehört, wurde ermordet. Er hat seinen Adoptivsohn testamentarisch eingesetzt als seinen Nachfolger. Der hat sich dann durchgewurschtelt und durchgekämpft und ist dann tatsächlich zum ersten Kaiser Roms geworden. Das war der Augustus.
Aha.
Und sein Nachfolger, Augustus hat irgendwie 50, 60 Jahre regiert, also hornalt geworden, für damalige Verhältnisse zumindest. Und sein Nachfolger war, glaube ich, dieser Claudius. Ich glaube, das war, oder war das Tiberius? Ich weiß nicht mehr.
Mist. Und das ist ja egal. Der
hat die Straßen gebaut. Und jedenfalls aus dieser Zeit kommen diese Straßen und man sieht das heute noch an manchen Stellen. Das ist total spannend, dass du so ganz alte Steinblöcke siehst und in diesen Steinblöcken sind so Radspuren drin. Also vielleicht 5-6 Zentimeter tief Wagenspuren, ja, also von den Wagenrädern früher. Und die sagen wirklich, das stammt noch aus der Zeit von vor 2000 Jahren, als diese Wege gebaut wurden. Dass dort diese Radspuren haben sich da so eingekerbt.
Wie viele Räder darüber geglitten sein müssen, gerädelt sein müssen, damit es sich so tief einbohrt, ne? Aber hat wenigstens Spuren hinterlassen. Ich überlege jetzt gerade, also der hat damals die Straßen gebaut, der Nachfolger ist jetzt Andi Scheuer, unser Verkehrsminister.
Richtig.
Wird der auch solche Spuren hinterlassen, außer dass er große Lücken in unsere Kassen reißt? Nö, wahrscheinlich nicht.
Das heißt, ich habe das wirklich mal am Rande mitbekommen, deswegen, du musst mich heute ein bisschen führen. Dort in den Alpen kriegt man nicht viel mit, in Österreich, Südtirol, da haben ja die Leute ganz andere Sorgen als irgendeine Maut. Obwohl das nicht ganz stimmt, dort werden doch jetzt die Autos, die Polizei in Tirol, habe ich gesehen, die leiten jetzt den Verkehr von den Nebenstraßen auf die Autobahnen wieder zurück.
Ja,
ne?
Und jetzt ist ja, also es war ja so, dass Österreich Deutschland verklagt hat wegen der Maut, jetzt klagt der Scheuer an die zurück, weil er sagt, also da die deutschen Autofahrer sozusagen aus den Orten rauszublocken, das geht auch nicht. Der Unterschied ist ja, der Österreicher klagt ja jemanden und wir verklagen. Also der Österreicher sagt, wir klagen ihn.
Ja, so, deswegen so, auch klagen fort und nicht verklagen.
Genau,
fort.
Genau. Ja, so. Und das ist der eigentliche Unterschied. An der Klatsche haben sie anscheinend beide was jetzt.
Ja. Und Fakt ist jetzt wohl, die Maut ist vom Tisch. Also wurde ja gekippt vom EuGH, kann das sein?
Ja, erstmal in dieser Form. Also ich meine, sie haben ja schon, ich weiß nicht, ist das dritte oder 17. Mal, dass sie eins auch vor den Latz bekommen haben, dass es so nicht geht, wie sie sich's ausgedacht haben. Jetzt haben sie wirklich vom Europäischen Gerichtshof gesagt bekommen, nee, das diskriminiert alle Nichtdeutschen, das darf in Europa so nicht sein. Und deswegen können sie es so nicht machen. Und und der Scheuer-Andi hat ja dann auch erstmal die Verträge gekündigt, die er im Dezember, also da, wo noch klar war, oh, wir müssen noch ein Gerichtsurteil abwarten, im Dezember hatte sie geschlossen und jetzt musste sie kündigen und deswegen wird ja jetzt geklagt.
Darf man da sagen, dass Herr Scheuer da möglicherweise sehr, sehr bescheuert gehandelt hat? Weil das hat sich sogar bis in die Alpen rumgesprochen, wo wir unterwegs waren, dass bis jetzt schon 53 Millionen Euro ausgegeben wurden. Einfach nur so an Beraterkosten, an Vorbereitungskosten, so für diese ganze Mautgeschichte. Also wo die ja noch gar nicht auf den Weg gebracht war. 53 Millionen Euro jetzt schon ausgegeben. Einfach nur so ein bisschen fürs Handling und ja, wahrscheinlich Anwälte und was da so alles zusammenkommt. Und die haben ja tatsächlich, wie du sagst, schon Verträge mit irgendwelchen Anbietern und Betreibern abgeschlossen. Und die wiederum werden wohl jetzt auf einen Betrag bis zu einer 500 Millionen auf Schadenersatz klagen. Richtig. Wiederum gegen die Bundesregierung.
Ja.
Nicht gegen Österreich, nicht gegen Europa, sondern gegen das Haus von Herrn Scheuer, weil der mit denen schon Verträge gemacht hat. Das heißt, er ist davon ausgegangen, dass alles schon durchgehen wird irgendwie. Das ist schon ziemlich, also brrr, ja, wenn du das in der Privatwirtschaft so gemacht hättest, ich glaube, der Posten, der Stuhl wäre weg, oder?
Ja, und das
so als Chef.
Ja, und gut, auch der nächste Verkehrsminister, wenn er jetzt weg wäre, wäre wieder ein CSU-Mann. Herr Dobrindt hat sich ja da auch sehr mit Ruhm bekleckert. Der hat ja das alles damals angestoßen, mit mehr oder weniger. Und das ist ja eigentlich wieder mal der Preis für Populismus, ne? Weil eigentlich niemand in Deutschland kam auf die Idee zu sagen, hey, wir brauchen unbedingt eine Autobahnmaut. Die CSU wollte aber wiedergewählt werden, hat das ja auch zur Bedingung gemacht. Das wäre ja fast daran, die Schwesternschaft mit der CDU zerbrochen, weil sie haben gesagt, nein, die Maut muss kommen, dafür gar keinen Weg dran vorbei. Niemand wollte sie haben. Dann fing sie an, nicht, dass man sagt, ach komm, wir machen so eine kleine Vignette, man klebt die vorne aufs Auto, die kostet Druckkosten 3 Cent, noch nichtmals, und dann hat man die auf dem Auto kleben. Nein, es musste natürlich wieder so ein Quatsch mit Elektronik her, wo irgendwelche Konzerne dran verdienen können, was auch nur Deutschland, glaube ich, so macht. Also die anderen, die Schweiz, die Österreicher, die haben alle diese Aufkleber, die vorne drauf kommen, die halt billig und einfach zu kontrollieren sind.
Aber also, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich habe das Gefühl, weil du sagst, niemand will diese Maut, ich habe das Gefühl, dass das schon eine Menge Leute wollen, dass sich viele schon ungerecht behandelt fühlen. Ich meine, wir waren jetzt auch wieder unterwegs, ja, wir sind dann mit dem Auto zurück. Was du da so an Maut zahlst, alleine wenn du ein Stück durch Italien und durch Österreich fährst, das ist schon nicht ohne. Ich weiß nicht, es ist schon ein Stück weit Deutschland als eines der größten Transitländer in Europa, dass wir nun die einzigen sind, die keine Maut erheben. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, wie du sagst, dass das keiner will.
Nee, also ich habe es jetzt gerade überspitzt formuliert, aber es hat ja eigentlich keiner drüber nachgedacht. Es war ja alles so, und dann kamen sie an und sagen, so, jetzt nehmen wir aber die Ausländer auch mal dran. Die fahren einfach so auf unseren Straßen und guck mal, wer hier alles querfährt. Der Italiener macht Urlaub in Dänemark und fährt einfach so durch Deutschland. Und der Franzose macht Urlaub in Polen und fährt einfach so durch Deutschland. Der Pole fährt nach Belgien zum Frittenessen und so weiter und fährt einfach so durch Deutschland. Ich meine, über die LKW reden wir ja gar nicht. Die LKW-Maut gibt es ja schon, sondern es geht nur um die Privatleute, die mit ihren PKW durch Deutschland fahren. Da wollte man ran, einfach weil man sich ungerecht behandelt fühlte. Ob das dann wirklich Sinn macht? Ich meine, das haben ja damals schon alle Experten ausgerechnet, dass sie sagten, naja, also der Verwaltungsaufwand ist so groß, selbst wenn man jetzt den deutschen Autofahrer entschädigt, ist trotzdem der Verwaltungsaufwand immer noch größer, als dass man dadurch die Ausländer, die dann zahlen müssen, was zusätzlich an Einnahmen hätte. Also das ist ein kleiner Humbug, ne?
Ist ja eh vom Tisch. Erstmal vom Tisch und
aber er wird irgendwie einen neuen Aufsichtsratsposten bekommen, selbst wenn er jetzt politisch
denk
raus ist.
Ach,
oder er wird dann bald Ministerpräsident in Bayern, die wählen ja sowas gerne. So, es wird alles kommen, es passiert.
Das fand ich total spannend, weil jetzt das Bild, Herrn Scheuer steht das Wasser, zumindest politisch gesehen, bis zum Hals. Das ist eine Etappe gewesen und zwar Reschenpass. Kennst du, sagt dir das was, Reschenpass?
Wenn du
kennst du nicht? Also über die Via Claudia Augusta einmal quer über die Alpen zum Gardasee, also nach Italien rein, kommst du über den Reschenpass automatisch. Reschenpass ist im Grunde genommen, ja, ist das schon das Dreiländer? Ja, ich glaube, da ist die Schweiz irgendwo gleich, dann hast du natürlich Österreich und kommst dann nach Italien rein über den Reschenpass. Und dort gibt's dann den Reschensee, wenn du wieder runterfährst. Und das ist total spannend, weil ich gerade hier, ihm steht das Wasser bis zum Hals. Der Reschensee, der ist bekannt dadurch, dass es dort eine Kirchturmspitze gibt, die aus dem Wasser rausguckt.
Aus diesem
See. Ja, du kennst die Geschichte vom Reschensee?
Die Geschichte kenne ich nicht, ich kenne nur die Bilder, dass sie da rausguckt.
Ja, die Italiener wollten in den 50er Jahren irgendwie stromtechnisch einigermaßen autonom sein und gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen, um mehr Strom zu produzieren. Und dann haben wir gesagt, wir bauen als erstes mal ein großes Wasserkraftwerk und haben dort unterhalb des Reschenpasses das ganze Tal unter Wasser gesetzt. Das ist heute der Reschensee und da wurden wohl mehrere Dörfer irgendwie definitiv zwangsenteignet. Die Menschen wurden auch vertrieben. Es heißt sogar, dass manche Menschen sich nicht haben vertreiben lassen. Und als der See dann tatsächlich geflutet wurde, waren wohl auch noch einige in ihren Häusern, haben sich da eingeschlossen, in den Kellern, was auch immer. Vielleicht ist es Legende, ich weiß nicht, aber jedenfalls wurde dieses Tal geflutet, damit Norditalien, damals in den 50er Jahren ging es ja los, Norditalien, ja, so als Boomregion, damit die genügend Strom bekommen. Ja, das ist die Geschichte vom Reschensee, der wunderschön eingebettet liegt zwischen Hochgebirgen, ja, und dann eben diese Kirchturmspitze, die da rausragt. Merkst du was? Ja, wisst du, merkst du? Das ist schon wieder Mehrwert hier in diesem Podcast. Ja, kann man sich wirklich mal angucken fahren. Ist eine total spannende Geschichte.
Los, aber der Mehrwert ist jetzt, dass man da nicht in die Kirche geht, weil ist zu nass.
Das ist die Frage. Das Ding hat Fenster. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie reinschwimmen kann und hochgehen. Nun, ja, gut, wer weiß, dass diese alten Kirchen innen eigentlich mit Holz ausgebaut waren. Wahrscheinlich kann man nicht mehr hochgehen, weil das Holz ja natürlich definitiv dann weggefault wäre.
Aber interessant ist, wenn man noch die Spitze rausschaut, ne?
Ja, ja.
Putzig.
Ja, ja.
Sieht schön aus, bestimmt. Kann man auch vielleicht so eine Entenhütte draus machen?
Könnte man machen. Ne?
Die dann so da mitten auf dem See dann mal kurz Unterschlupf finden im Kirchturm. Auch schön.
Also, wie gesagt, ich habe nicht viel mitbekommen von der Woche. Ich war unterwegs und ich bin ja wirklich gerade erst zurückgekommen. Was?
Nee, ich wollte gerade sagen, weil du gerade Kirche sagst. Ich bin diese Woche in die Kirche eingetreten. Tatsächlich, nach all den Jahren, nach dem Austritt, bin ich eingetreten, aber nur kurzzeitig. Ich war im Kölner Dom. Tatsächlich, ja.
In den Dom eingetreten.
Ja, ich bin in den Dom eingetreten. Bin auch wieder rausgetreten hinterher. Okay. Nee, aber ohne Quatsch. Es war, ich komme ja aus der Ecke normal und war auch schon so, immer wenn Besuch da war, geht man einmal dann in den Dom. Ich war aber noch nie auf den Türmen drauf. Und jetzt hatte es sich angeboten, es gibt immer von Zeit zu Zeit dann Führungen, wenn die Glocken richtig läuten. Und da gibt es im Kölner Dom eine ganz große Glocke, die ist weltberühmt, der große Peter, wie der Kölner sagt.
Der große Peter?
Ja, und die ist übrigens in Apolda gegossen worden damals. Und da steht auch noch ein Modell rum davon. Aber der ist jetzt jahrelang ruhig gewesen, weil der Klöppel vor ein paar Jahren rausgefallen ist.
Ich wollte gerade fragen, wie dieser Schwengel heißt, dieser große im Peter. Also das ist der Klöppel.
Der
das
Schwengel ist, vom Peter heißt Klöppel.
Das, ach ja, alles klar, Peter Klöppel. Also das, was da schwingt, also was am Ende den Ton ergibt.
Genau.
Das ist der Klöppel.
War jahrelang die weltweit größte freischwingende Glocke, bis, ich glaube, Bukarest vor ein paar Jahren nachgezogen hat und jetzt eine neue bekommen hat. So, und die war jetzt eben jahrelang still, läutet jetzt seit ein paar Monaten mal wieder. Und über Freunde, Bekannte sind wir irgendwie mit dazugekommen. Da gibt es dann immer Führungen, wenn dann groß geläutet wird. Und das war letzte Woche vor dem Feiertag der Fall. Dann sind wir da wirklich hochgetapert. Du läufst also schön da die Treppenstufe und stehst dann da oben. Und da sind, ich habe jetzt gar nicht gezählt. Das ist einmal die große Glocke und dann noch so 6, 7 kleinere Glocken und dann bimmelt erstmal diese große Glocke da 10 Minuten alleine vor sich hin. Muss natürlich Ohrstöpsel, Ohrenschutz und was ich tragen, weil es ist Hölle laut. Sagt man das in der Kirche? Hölle laut. Und dann irgendwann sind alle Glocken dran und du hast wirklich also im Kino so
Sag mal, hast du die Gags eigentlich vorbereitet, wenn ich immer frage? Hast du es aufgeschrieben?
Nee, ich hatte mir gerade eben das als du Kirche sagst, fiel mir ein, Mensch, ich habe ja auch was erlebt diese Woche. Vorher hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich das erzählen könnte.
So, also es waren jetzt nicht die brachialen Kracher, aber so in die Kirche eingetreten und wieder ausgetreten und dumm, das war schon nicht schlecht.
Das habe ich ehrlich gesagt.
Und jetzt ja, das war auch.
Das mit dem Eintreten, den habe ich gerade recycelt in dem Moment spontan, weil ich hatte mich dann letztens meine Eltern angerufen und habe gesagt, übrigens, die Woche ist doch was passiert, bin in die Kirche eingetreten.
Ja.
Es war betretenes Schweigen. Es war total. Also mein Vater wusste gar nicht, wie er reagieren sollte. Der hat nichts gesagt. Und du hast wirklich so ein bisschen. Du hörtest praktisch aus dem Schweigen so. Also er selbst ist in der Kirche noch drin, ist aber nicht. Nicht wirklich interessiert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
Ich wollte gerade fragen, ob das zur Enterbung geführt hat.
Nee. Also er hätte vielleicht der Austritt eher damals Konflikte bergen können. Nee, aber tatsächlich, er war jetzt eher schockiert, dass ich gesagt habe, ich bin eingetreten. So, und dann habe ich nach so einer Pause von 3, 4, 5, 6 Sekunden, habe ich dann irgendwann gesagt, ja, in den Kölner Dom und hinterher auch wieder raus. Interessanterweise erleichtertes Lachen. Also.
Ja. Der ist nicht schlecht. Ich fand das schon gut. Ja. So wie heute Morgen, wir machen ja nebenbei auch noch ein bisschen Radio. Als ich sagte, das Wetter entspricht mir momentan, ja, diese Hitzewelle entspricht mir. Ü30 und heiß.
Wir waren beim
Klöppel. Also da sind wir irgendwie stehen geblieben. Dieser Riesenschwinger, der da, also jetzt neuerdings von Peter, ja?
Darf man das sagen, man war im Schwingerclub, wenn man da oben drin war?
Im Schwinger, ja. Also du bist ja dort mit mehreren Leuten hoch.
Ja. Und dann steht man da und gruppiert es. Ach, übrigens, die am biestigsten guckten, weil sie der Meinung waren, jetzt sind aber viele, viele ungläubige Menschen hier und es wird aber doch ein bisschen eng. Das waren die mit dem Kreuz umgehängt. Also das waren die unsympathischsten da oben im Kirchturm. Also muss ich jetzt echt mal sagen. Nein, okay. Aber tatsächlich, ja, dann schwingt das alles. Du stehst da und spürst es durch Mark und Bein gehen.
Also du stehst neben der Glocke? Also wie weit bist du entfernt? Das muss doch fürchterlich laut sein.
Es ist wirklich irre laut. Ja. Also ja. Ich schätze mal jetzt so, von der ganz großen Glocke ist man so 3 Meter entfernt.
Ei.
Und du denkst auch die ganze Zeit immer, ach, ich gehe mal aus der Flugbahn. Also da, wo sie langschwingt, wenn da was passieren sollte, dieser Klöppel sich nochmal losreißt, dann stehe ich lieber ein bisschen links oder ein bisschen rechts.
Nee. Du, da ist auch niemand, der mehr so am Seil zieht, oder? Gibt es da noch so den Pastor, der sich da ans Seil hängt, damit das Ding zum Schwingen kommt?
Früher hat man
die Mönche,
baumelnde Mönche. Nee, also man sieht das noch.
Es gab doch einen Film, wo irgendwie der geile Mönch oder keine Ahnung, der geile Pastor, der ist dann immer wenn es ihn überkam, ist er raus und hat die am Glockenseil gezogen. Kennst du, weißt du, was ich meine?
Ist das so ein Film, den man im Bahnhofsviertel kauft, unter der Theke? Der geile Mönch und sein Schwengel, oder wie?
Nein, kannst du bitte mal googeln? Es gibt einen Film, der, mach mal.
Mönch und seine Glocke. Nee, ich möchte das nicht, weißt du, da wird mir jetzt 3 Wochen lang wieder so ein Schweinkrams hier angezeigt auf den Webseiten. Das google ich jetzt nicht.
Ach, der Mönch und die Glocke und das Seil. Ich kenne nur den Spruch,
Mönch, Schwengel, Glocken. Mal gucken,
kennst du den Spruch? Sind die Glocken länger als das Seil?
Ja.
Beginn des Lebens, 2. Teil. Aber wir wollten ja diesen Podcast fernhalten von solchen Plattitüden. So, ja, guck mal bitte. Ja, hast du?
Was? Ist das hier schon Schweinkrams?
Warte mal. Nee, warte mal. Pastor läutet Glocke, wenn er scharf. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung.
Mönch, geil, Schwengel, Glocken. So. Mal gucken, was
Peter,
kommt.
Peter Klöppel. Musst du noch dazu schreiben.
Peter Klöppel. Dennis und die Mönche. Lesbenporno.
Die Nonne nimmt
die Beiche ab und wird.
Nein.
Den Rest lese ich nicht vor, was hier alles noch steht.
Immer wenn er an Frauen dachte, läutete er die Glocke.
Läutete, schreibt man mit läutete.
Guck mal, ob da was kommt.
Die Glocke.
Pass auf, da ist jetzt bestimmt ein Treffer.
André Hart. Ach, guck mal hier. Wenn die Glocken in den Kirchturm läuten. Evangelische Stadtgemeinde in Hanau.
Nee, das ist auch nicht der Film, den ich meine. Ist nicht der Film, den ich meine.
Wo noch von Hand geläutet wird, ist das eher so dein Ding?
Naja, der hat dann irgendwie das Seil immer in die Hand genommen und hat. Das ist wie Holzhacken. Es gibt auch Männer, die heute. War das nicht mal bei Adriano Celentano? Der ist Holzhacken gegangen.
Ach so, um sich abzureagieren, oder wie?
Um sich abzureagieren, genau. Und so hat es irgendein Pastor in irgendeinem Film. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein ganz bekannter Film. Ist ja wurscht, ja. Da können wir doch jetzt gleich wieder mal ein bisschen in die Interaktion treten mit unseren Podcast-Nutzern. Ja, wem das vielleicht einfällt, wer vielleicht weiß, was gemeint ist. Bitte schreibt uns.
Nachdem ihr uns abonniert habt. Wenn es wirklich Schweinkram ist, schreibt uns anonym. Per Postkarte. So. Es könnte auch bei Willkommen bei den Sties sein, fällt mir gerade ein. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Szene, dass der eine sich immer oben in den Glockenturm setzt und die Glocken spielt. Aber ich weiß nicht, ob das mit Geilheit zu tun hat.
Ich weiß es auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert.
Vielleicht sollten wir deshalb in die Kirche wieder eintreten, dann bekommt man sowas auch alles erzählt.
Also zurück zur Peter. Peter heißt die Glocke.
Der große Peter, ja. Nein, ich wollte nur sagen,
Klöppel heißt der Schwengel und du warst jetzt dort oben und das war furchtbar laut.
Es war furchtbar laut, aber ich hätte es nicht gedacht. Ich habe vorher so gedacht, weil es kam ganz kurzfristig die Anfrage, Mensch, hier sind Plätze frei, habt ihr Lust mitzukommen? Und da habe ich gesagt, ja, warst du noch nie, möchtest du ja gerne mal angucken, ist bestimmt auch beeindruckend und so. Aber dass es dann hinterher so beeindruckend ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich war fast davor, nicht einzutreten, aber es war auch hinterher so, es war ja Abend, dann gehst du so durch den Kölner Dom, der ja den ganzen Tag immer voll ist, da sind immer Touristen und dann wurde es leer und ruhig und es war ein schönes Licht und so, da habe ich gedacht, ach ja, doch, ein nettes Gebäude, kann man doch irgendwie mögen, diese Prunkdinger da von damals.
Okay. Ja. Meine Lieblingskirche ist, habe ich gefunden, in Haffling übrigens und die hat auch, die hat nicht laut geläutet, die Glocke dort, das war eher romantisch, so eine Bergglocke, aber Haffling, wunderschön, kann ich empfehlen, oberhalb von Meran, wo übrigens die Haflinger herkommen.
Ach, die Pferde?
Also dort in Haffling wurden die irgendwie zum ersten Mal gezüchtet, diese Haflinger, und deswegen kommen die aus Haffling. Haffling, Haflinger. Wieder was gelernt und das Ganze in Südtirol. So, weiß nicht, wie weit ist denn das weg von Meran? 5 Kilometer vielleicht. Ein bisschen oberhalb. Wunderschöne Kirche. Kann ich echt empfehlen mit so einem tollen Klang. Sicherlich nicht so pompös wie in Gorn, aber der Peter und der Klöppel, aber Auch sehr schön.
Was du dann auf dieser Tour mitbekommen hast. Also die Tour de Alpen ist ein bisschen anders offenbar als die Tour de France, weil bei der Tour de France ist doch auch immer, das sieht man im Fernsehen, immer diese Helikopterbilder. Hier links die Kapelle aus dem 13. Jahrhundert mit bla 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 und der Glocke, die tralala und hin und her. Und dann kommt immer der Nachsatz, aber dafür haben die Fahrer im Moment keinen Blick und keine Augen. Aber ihr hattet Augen, ihr habt viel drumherum gesehen.
Ja, das ist ja der Vorteil von E-Bike, ja. Und ich meine das wirklich so. Also man schafft das natürlich auch ohne Motor, ja. Wir, die Ü30-Jährigen, die heißen Ü30-Jährigen, wir schaffen das auch ohne Motor, klar. Aber da müsste man sich richtig anstrengen und hat vielleicht wirklich den Blick dann nicht mehr für diese Orte, Landschaften, was weiß ich, weil du einfach alle bist. Hm. Aber so mit so einem E-Bike, du radelst du relativ gemütlich durch, muss ich trotzdem ein bisschen anstrengen. Also du bist genau so kaputt, dass abends das Hefeweizen noch schmeckt. Und ich finde, das ist genau das richtige Maß an sportlicher Betätigung. Und du siehst halt wirklich mehr dadurch, ne? Dass du nicht so fix und fertig bist und nicht so extrem konzentriert bist auf Kräfte einteilen und reintreten in die Pedale und so. Kannst du dir wirklich ein bisschen intensiver die Gegend angucken. Und ich bin der Meinung, man kriegt echt viel mehr mit beim Radfahren, gerade so eine Bergtour mit dem E-Bike.
Ist das nicht so ein bisschen, ich stelle mir so vor, wie dass man so einen kleinen Gottkomplex dabei bekommt, dass man sich so allmächtig fühlt, wenn man so leicht tritt und dann trotzdem so schnell vorankommt. Das ist so ein bisschen wie am Flughafen, wenn du diese Förderbänder da hast, wo du immer lang läufst und dann gehst du so in deinem Schritttempo und fliegst aber sozusagen an den anderen Koffern
sehr
vorbei.
Sehr schöner Vergleich. Ist das auch so? Ich war mit Freunden ja letztes Jahr schon drüber und da sind wir eben auch diesen Reschenpass gefahren. Der Reschenpass, musst du dir vorstellen, hat vielleicht eine Steigung so von 10% und das geht so über 5-6 Kilometer, ist schön ausgebaut, schön asphaltiert, also für Radfahrer, Autos fahren da nicht oder nur relativ selten. Und ich hatte einen Freund mit, der ist im Verkauf tätig und der hat dann wirklich, während wir dort hochgefahren sind mit unseren E-Bikes, damals auch schon vor einem Jahr, hat er irgendwie telefoniert mit irgendwelchen Kunden und wir haben wirklich ungelogen da bestimmt 10 oder 15 Radfahrer überholt, die sich doch ohne Motor hochgequält haben, die waren fix und alle, es war Hochsommer, die haben geschwitzt, die waren wirklich kurz vorm Kollaps und du hast da vorbei und hat wirklich mit seinen Kunden telefoniert. Die haben im Strahl gekotzt, sag ich dir. Die waren so sauer.
Das glaube ich. Also da hätte ich auch einen Hals.
Ja.
Ach, sag mal, habe ich dich das schon mal gefragt? Du als alter Radfahrer, es ist ja auch schon ein paar Jahre her, als ich mal eine Radtour gemacht habe durch Südfrankreich. Und immer, wenn wir da die Straßen entlang gefahren sind, da unten ist ja schön flach. Ich bin ja so Flachlandradler dann eher im Vergleich zu dir. Aber da sind die Autos, die uns überholt haben, die haben immer so ein Zeichen gemacht, die haben so den Arm aus dem Fenster gehalten und dann wie so ein so eine Wellenbewegung gemacht. Siehst du, also so rauf und runter, so eine Welle. Aha. Ist das ein internationales Radfahrerzeichen für irgendwas?
Nee, sagt mir jetzt gar nichts.
Echt nicht?
Machen die in Italien und in Österreich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so.
Also es ist nicht so, als ob sie einen zeigen wollten, ihr seid bescheuert und fahrt mal an den Straßenrand oder so. Das hätte ich, glaube ich, verstanden.
Haben die Hand genommen und dann so vor der Stirn immer hin und her?
Nee, eben aus dem Fenster raus und eben so rauf und runter. Also wie so eine Welle, auch weißt du, so Hand abknickend, Hand hoch, rauf und runter.
Also. Okay. Vielleicht hat es so einen Platten und du hast es nicht gemerkt. Ja. Oder dein Blinker war noch an.
Das kann auch sein.
Sowas, ja.
Oder der Kofferraum war noch offen oder so. Ja. Die Ladeklappe nicht zu.
Das wird's gewesen sein.
Ich habe das schon ganz oft gewählt und das war nicht nur einer. Ja. Also es war ja nicht, dass uns immer das gleiche Auto überholt hätte, sondern es waren mehrere Leute, die alle dieses Zeichen machen und ich habe es noch nie rausbekommen, was es bedeutet.
Mhm. Guck mal an, das ist ja spannend. Ja. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie du auf dem Fahrrad aussiehst, aber ich lasse das.
Ich bin letztens auch, ich kann Fahrrad fahren, tatsächlich. Es geht noch ohne Stützräder.
Tatsächlich, ja?
Ja. Okay. Und ohne E-Bike.
Ja. Deswegen siehst du ja nichts, deswegen kannst du von mir so viel lernen. Aber jetzt wollen wir von dir noch was lernen. Was war sonst noch so los für alle, die letzte Woche vielleicht nachrichtentechnisch auch verpasst haben?
Die Maus, wie gesagt, fand ich ja
deine Notizen.
Aber wir haben doch die letzten Wochen immer über die SPD gelästert oder den Abgesang gewagt und so weiter.
Ja.
So, dass sie doch jetzt, also wirklich, es ist ja auch nur Chaos. Und jetzt haben sie doch letztens wieder entschieden, sie wollen das mit der Spitzenkanne, mit dem hier, wie heißt das denn, Vorsitzenden, das Vorsitzende, wollen sie dann erst tatsächlich doch erst im November, Dezember bestimmen und nicht vorziehen und hin und wieder zurück und so.
Aber es wird doch eine Doppelspitze jetzt.
Ich wollte gerade sagen, die SPD ist gerettet.
Ja.
Gesine Schwan hat gesagt, sie wird's machen. Super.
Gesine und jetzt wird ja spekuliert, ob der Kleine hier mitmacht.
Ja, also, sie sagt,
wie heißt er?
Der Kevin, der Kühnert-Kevin. Sie wird in einer Doppelspitze mit ihm, wird sie es machen. Und da habe ich dann auch gedacht, das ist mal unverbrauchtes Personal. Die hat doch in der SPD auch noch nie eine Position gehabt. Da kann keiner was dagegen haben. Die war noch nie was in der Partei. Die hat auch mit keinem was zu tun. Ist doch gut, ist doch super. Das muss es werden.
Die ist Professorin, 76 Jahre alt, ja. Gesine Schwan. Und der Kühnert, der könnte ihr Enkelsohn sein wahrscheinlich.
Ein bisschen, vielleicht sogar ja.
Ja, könnte, das kommt hin. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Die Gesine, ich habe jetzt so ein bisschen, sie ist so ein bisschen der Lothar Matthäus der SPD. Also ungefragt immer sagen, ich könnte das auch machen. Wollte mich zwar können, aber ich bin bereit. Das erkennt man eigentlich nur von Lothar Matthäus.
Ja, aber es muss da einer die Initiative mal ergreifen. Es ducken sich ja nun alle weg. Würdest du den Posten machen wollen? Nö. Also jetzt mal ganz ehrlich, egal ob jetzt mit oder ohne Parteibuch, wer will denn in diesen Zeiten SPD-Vorsitzender sein? Oh Gott, deswegen. Und deswegen ducken sich alle weg und da finde ich sehr, 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 ja, sehr mutig eigentlich von der Gesine Spahn zu sagen.
Da hast du auch wieder recht, ja.
Ich mache es.
Ja. Aber ist auch wieder so eine typische Geschichte, weißt du, wenn alle sich wegducken, am Ende muss es dann eine Frau machen. Das, ja, komischerweise, irgendwie, das sind die Verantwortung wahrscheinlich übernehmen.
Ja, die Frauen reißen es wieder raus, Michael, ich sag's dir.
Warten wir mal ab, was bei der CDU passiert. Ob es die AKK wird oder jemand anders. Mal gucken. Nee, aber das war, wie gesagt, eine gute Nachricht der Woche, dass zumindest noch ein bisschen was Positives in der Welt passiert. Ja. Die SPD ist gerettet.
Sehr schön. Die gute Nachricht, ich habe, also für mich die gute Nachricht der Woche, ich habe einen fantastischen Wein entdeckt in Kaltern. Kaltern kommt für mich von Keltern. Aber Kaltern ist eine Stadt in, ist es noch Südtirol? Ich meine, ja, das ist noch Südtirol. Das ist total spannend. Und zwar, du fährst so durchs Finchgau. Ja, Finchgau, wenn du jetzt also so Meran reinfährst, hast du überall Apfelbaumplantagen, riesengroße. Mhm. Ja. Wichtig ist jetzt im Frühsommer zu fahren. Ich bin im letzten Jahr im Spätsommer gewesen. Da hast du, wenn du durch diese kilometerlangen Plantagen fährst, hast du immer so das Gefühl, dass hier ein bisschen schwindelig ist und es riecht auch ein bisschen komisch. Ich denke, also es ist meine Theorie, dass sie das Zeug dort einsprühen, damit nicht so viele Schädlinge kommen. Ach so. Und dass man deswegen die ganze Zeit dieses Zeug da einatmet irgendwie, keine Ahnung. Aber das ist nur meine Vermutung, das ist meine Theorie. Vielleicht stimmt's auch nicht. Jetzt im Frühsommer hast du diesen Effekt noch nicht. Also vielleicht sprühen die dann erst später.
Vielleicht oder vergärt das auch einfach dann später. Dann hast du immer diesen Alkoholduft in der Nase.
Das könnte auch sein. Nein, das sind ja die Äpfel. Und du kommst dann vom Finchgau, kommst du dann so an die Südtiroler Weinstraße und dann kommst du nach Kaltern. Das heißt also, die Landschaft ändert sich. Von diesen Apfelplantagen geht's zu den Weinbergen. Riesige Weinberge, kilometerlang. Und dann kommst du nach Kaltern. Kaltern am Kalterner See. Der Kalterer See, man könnte denken, oh, das ist kalt, ja, Alpensee, aber der Kalterer See ist wohl der wärmste Alpensee überhaupt.
Ach, das auch noch, okay.
Weil der wohl relativ flach ist und ich glaube demnach dann auch nicht wirklich direkte Zuflüsse hat, weil er eben warm ist. Aber Kaltern, wollte ich sagen, Kaltern kommt für mich von Keltern, weil das ist so wunderschön. Du hast überall so kleine Vinotheken und Kältereien und so kleine Cafés und so. Also es ist wirklich ein entzückendes kleines Städtchen. Kaltern kann ich wirklich sehr empfehlen und der Wein, der Kalterer Wein natürlich ein absolutes Muss für alle Liebhaber.
Toll. Ja, hast du den hier zu Hause auch schon mal probiert? Weil meistens ist ja so, dass man im Urlaub irgendwas trinkt, das findet man
dort,
super.
Ich hab das dort kennengelernt. Ja, hab das. Und du kannst dort auch Weingüter besuchen und die erklären dir alles, die freuen sich total, nehmen sich richtig Zeit. Hab das Gefühl, dass sie dort richtig überall jemanden eingestellt haben, der nichts anderes macht, als Besucher zu empfangen und denen zu erklären, wie das dort alles läuft.
Das kann gut sein, ja. Das ist, glaube ich, auch ein großes Marketing-Instrument für die, natürlich.
Toll. Und merkst du? Schon wieder Mehrwert hier, ja.
Ich merke also auch, dass du ganz schön getrunken hast auf der Fahrt, du alter Sportler.
Wir haben viel getrunken, das stimmt allerdings, ja. Deswegen, ich bin noch nicht ganz bei mir, dann die Hitze heute, Micha. Wir müssen aber langsam zum Ende kommen.
Aber
du hast doch bestimmt noch ein Thema. Hast du noch irgendwas?
Ich habe noch eine erschreckende Erkenntnis, nämlich das hat jetzt Kevin Costner diese Woche verkündet. Der hat ja damals Bodyguard gespielt mit Whitney Houston und so weiter.
Ah,
und du erinnerst dich an den
Film?
Ja, war ja der Kassenschlager überhaupt. Ich muss gestehen, ich habe ihn noch nie gesehen. Wie ich ganz viele große Filme noch nie gesehen habe. Aber natürlich, klar, steht ja bei mir auf der Liste. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich noch gucken soll. Das alles.
Du hast Bodyguard nicht gesehen? Bist du verrückt? Bodyguard muss man doch gucken.
Bis jetzt noch nicht. Also es ist mir immer irgendwie, es kam immer die Simpsons, wenn ich den gucken wollte.
Bodyguard verliebt sich in seine Klientin. Ja, Bodyguard verliebt sich in Whitney Houston und beschützt sie und rettet sie und man denkt, ja, das kann nur ein Happy End geben, ja, so ein Hollywood Happy End und zum Schluss, das Ende hat mich immer ein bisschen verwirrt. Ich nehme das mal vorweg, aber wenn du den Film überhaupt nicht kennst, dann ist es auch nicht so schlimm. Also sie steigt in einen Privatjet und fliegt davon. Er hat ja vorher natürlich das Leben gerettet und sich dort reingehechtet, in die Kugel geschmissen. Die haben gepoppt vorher. Ach, ja. Aha, okay. Aber er hat dann eben gesagt, naja, ich mache das eigentlich nie, das verstößt gegen meine Prinzipien. Und die hat er dann auch wieder aufgenommen, diese Prinzipien, und hat gesagt, ja, keine Ahnung, ich war besoffen oder nicht bei Sinnen und deswegen ist es passiert. Aber jetzt darf es nicht mal passieren. Das hat sie ihm wiederum nicht verziehen. Und aber zum Schluss hast du dann die Szene, das ist nicht ganz zum Schluss, das ist kurz vorm Schluss. Sie sitzt so im Learjet, im Privatjet und fliegt davon und dann sagt sie, sie fliegt eben nicht, sie ist so auf dem Rollfeld, er steht daneben mit verbundenem Arm, ja, er wäre schwer verletzt. Der Held. Und dann sagt sie aber zum Piloten, halten Sie an. Dann stürzt sie raus aus diesem Privatjet und geht nochmal hin zu ihm und umarmt ihn. Und jetzt denkt man, okay, Happy End.
Schnitt, Abspann, bitte, jetzt, sofort.
Ja. Aber in diesem Falle falsch. Dann kommt plötzlich noch eine Szene, also dann Schnitt, Szene. Ja. Und er steht bei irgendeinem Lokalpolitiker, was weiß ich, bei irgendeinem Larry, keine Ahnung, ich weiß es nicht, steht dort quasi hinter ihm an irgendeinem Rednerpult und bewacht auch ihn als Bodyguard.
Ja, weil sie eine Fernbeziehung führen. Sie muss arbeiten, er muss weiter arbeiten, die sehen sich am Wochenende, dann ist alles schön und währenddessen geht er arbeiten. Soll er denn jetzt nur noch bei ihr sitzen? Das geht er auch nicht. Sie müssen berufliches und geschäftliches, also berufliches und privates trennen und deshalb diese letzte Szene. Sehr ja realistisch und trotzdem alles gut in Liebe.
Das könnte natürlich sein, das könnte sein, ja. Also das mal so kurz im Zeitraffer, Bodyguard mit dem berühmten Song "And I will always love you." Aus diesem Film ist dieser Song übrigens, ja, falls es dich interessiert. So, jetzt aber, ich weiß gar nicht, was wolltest du erzählen?
Ich wollte sagen, dass das alles Etikettenschwindel war. Den Film braucht man nicht mehr gucken, nein.
Wieso?
Weil du kennst doch dieses berühmte Kinoplakat, wo Kevin Costner Whitney Houston dann trägt und sie so auf seiner Schulter drauf. Das war das Plakat, das überall hing. Das auch überall auf den DVDs und Blu-rays und was weiß ich und bei Amazon und Netflix und so weiter überall immer drin steht. Ja, ist sie überhaupt nicht. Auf dem Bild, das ist nicht Whitney Houston. Das hat er jetzt, also 25 Jahre später, hat er das mal kundgetan, weil die war an dem Tag schon weg, als das Foto gemacht werden sollte. Da war die schon wieder im Hotel. Und dann hat er das Double genommen, zack, und die dreht auch den Kopf so auf seiner Schulter, so nach hinten. Man erkennt sie also gar nicht. Und ja, das ist das Foto geworden.
Oh mein Gott.
Ja, siehst du? Oh, und du hast dich verliebt in dieses Covergirl.
Ja.
Und sie war es gar nicht.
Film. Ja. Ja, mein treuer Begleiter der 90er Jahre, dieser Hollywood-Kracher, Bodyguards. Ja. Und jetzt hast du mir jegliche Illusion genommen. Vielleicht bist du es ja auch gar nicht. Vielleicht spreche ich die ganze Zeit mit deinem Double.
Das mag sein, weil das ist ja auch gefährlich hier. Und das hier ist mein Körper-Double.
Ich finde, deine Gags sind heute so stark, die sind besser als sonst.
Ja.
Ja, also vielleicht bist du es gar nicht.
Mein Double ist unverbraucht. Das ist noch neu.
Ja, richtig, genau. Ja, und du hast eigentlich schon Feierabend und liegst irgendwo am Pool heute bei 36 Grad.
Vielleicht ist es auch 40. Meine künstliche Intelligenz. Das ist ja gar nicht so weit hin. Also bald wird es ja so sein, dass plötzlich so ein Computer das alles so spricht, wie du denjenigen aus dem Radio kennst zum Beispiel.
Richtig,
da denkst du, ach guck mal, das ist der nette, fröhliche Morgenansager. Aber in Wirklichkeit ist es nur der Computer, der dir was erzählt.
Ja. Richtig. Gab's doch diese Interviews, meine ich, mit Mark Zuckerberg zum Beispiel.
Ja.
Ja, diese gefakten Videos.
Es ist bald soweit. Alles kommt.
Es ist so heiß.
So lange, weißt du, und das ist auch der Vorteil. Diese Computer, die würden auch bei der Hitze noch weiterarbeiten, außer es gibt einen technischen Zusammenkrach, weil es einfach zu heiß ist. Und wir machen jetzt schon schlapp.
Ja, und machen jetzt vor allen Dingen Schluss. Ja, wir wollen euch nicht weiter langweilen und bei dieser Hitze auf die Nerven gehen. Micha, lass es uns gediegen ausklingen. Lass uns allen eine schöne Restwoche wünschen. Es bleibt so heiß erstmal, oder?
Ja, wird jetzt die nächsten, wir sind ja heute am Mittwoch, also sprich morgen, Donnerstag und Freitag wird es ein bisschen frischer und dann wird es am Wochenende wieder warm und heiß.
Ich bin am Wochenende übrigens beim Arschbombenwettbewerb. Wir können ja gleich mal einen Cliffhanger für den nächsten Podcast machen, beim Arschbombenwettbewerb, und zwar vom 10-Meter-Turm. Da geht's in den Schwimmbad.
Aua, das ist aber gefährlich,
vom
oder?
Vom 10-Meter-Turm. Und die Kollegen kamen zu mir, die Kollegen vom Verkauf, und wir suchen einen Ansager, der blöd genug ist, eine Arschbombe vom 10-Meter-Turm zu machen. Ich gesagt, ja, für Geld mache ich alles. Jetzt bin ich dran. Am Sonntag zum großen Arschbomben-Contest.
Das ist auch, das tut, aber 10 Meter ist wirklich nicht ohne.
Das ist, ich weiß, ich bin das einmal schon gesprungen, da war ich allerdings, war ich da schon Ü30 und heiß, da war ich glaube ich noch U30 und heiß. Da habe ich das mal gemacht, vom 10-Meter-Turm zu springen. Das ist schon, also da oben zu stehen, das ist schon buh.
Na, vor allem die Wasserfläche, also wenn du da platt aufknallst, ist schon sehr gefährlich, aber du musst, also ich kann dir als Tipp nur mitgeben, mach einen Spitzenhintern, damit du das schöne Wasser eintauchst. Ja. Nicht so einen Plattarsch machen. Sondern
das Problem ist, der Arsch ist ja noch ein bisschen wund vom Fahrradfahren.
Ah.
Ja, also mich wird's doppelt erwischen.
sagen wir so, du musst hinterher nicht mehr zum Waxing gehen. Ich glaube, da ist hinterher freiwillig kein Haar mehr dran.
Gehst du zum Arschwaxing?
Nee, war ich noch. Nein, keine Ahnung. Nee. Gibt's das? Das gibt's alles. Doch, klar gibt's das. Natürlich auch für Männer.
Ich hab's, das gibt.
Ja.
Ja, okay. Also, wie das dann so war mit dem Arschbomben-Contest vom 10-Meter-Turm. Das gibt's dann im nächsten Podcast.
Ich gebe mal eine Prognose ab. Du machst den nächsten Podcast auf jeden Fall im Stehen und nicht im Sitzen.
Okay, könnte gut sein. Also, schwitzt nicht zu sehr.
Nein, kommt gut durch die Hitze.
Nochmal eine schöne Restwoche. Und ansonsten, Micha, hören wir uns morgen früh im Radio wieder.
Genau, in alter verschwitzter Frische.
Gucken wir mal.
Ja.
Okay, bis dahin.
Bis dann, tschüss.
Es ist so heiß.
Es ist wirklich so heiß.
Es ist so heiß, Micha. Komm, wir machen Schluss jetzt, okay?
Ich habe so viel Feuchtigkeit jetzt verloren durch das Sprechen. Merkst du, ich werde schon heißer
jetzt. Schluss.
Ja.
Ja, Schluss. Kennst du das, wenn man so mit einem Freund telefoniert? Jetzt leg du auf.
Nee,
ja,
furchtbar.
Jetzt leg du auf.
Kennst du das? Ich kannte mal einen, der hat wirklich nie als erster aufgelegt. Ich habe das einmal ausprobiert, hat wirklich dann einfach mal auch eine Minute lang nichts mehr gesagt und der blieb immer in der Leitung. Der hat nie als erster aufgelegt. Ganz furchtbar. Ja.
Also jetzt du zuerst, los. Hast du jetzt? Ist jetzt Schluss? Ah, jetzt ist er nicht mehr da. Micha?
Piep, 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 piep.
Also bis morgen früh.
Bis dann.
Oder bis nächste Woche.
Ach, jetzt mach doch mal Ende hier. Das geht, es hört überhaupt nicht mehr auf. Das ist wie so ein Abspann im Film. Da kommen meistens noch mal so gute Gags, aber hier kommt nichts mehr.
Das
kennst du noch, Peter Lustig früher hier bei Löwenzahn im ZDF. Der sagte auch immer, abschalten, passiert nichts mehr. Jetzt abschalten, wirklich. Kommt nichts.
Gibt's ein tolles Album von Robbie Williams. Eigentlich von ihm mein Lieblingsalbum. Swing When You're Winning.
Mhm.
Ja, sind ja ganz berühmte Songs drauf, zum Beispiel ja dieses Duett mit Nicole Kidman, ja. Something Stupid und so weiter. Ja.
Ja.
Und das Ding ist zu Ende, weiß nicht, 10 Titel, 8 Titel, 9 Titel, keine Ahnung. Und dann kommt wirklich 5 Minuten, 10 Minuten nix, wirklich nix. Und dann hörst du plötzlich, haben die einfach mitlaufen lassen, wie die so im Studio ein bisschen aufnehmen, aber jetzt nicht wirklich Musik gemacht haben, sondern immer so ein bisschen auf dem Schlagzeug, so ein, zwei kleine Scherze, hörst du es so. Und hörst du das nochmal so 2-3 Minuten und dann ist die CD wirklich zu Ende. Das ist übrigens wirklich noch eine CD.
Da gibt's doch mehr von, die so Hidden Tracks haben, ne?
Hidden Tracks!
Wo zum Schluss nochmal was kommt.
Endlich jemand, der hier mal Bescheid weiß.
Vielleicht sollten wir auch so Hidden Tracks machen, so.
Hidden Tracks.
Mit satanischen Botschaften oder solchen Sachen.
Jetzt leg auf.
Leg du auf.
Mach Schluss.
Nee,
leg du auf.
Du zuerst.
Nee,
du zuerst. Ich hab dich doppelt so viel lieb. Leg du zuerst auf.
Jetzt für Schluss. Schöne Woche, es ist zu heiß.
Es ist so heiß.
Es ist
so heiß. Ist so heiß. Aber nur für dich. Leg du auf.
Leg jetzt auf.
Leg jetzt auf. Nee, leg du auf.
Nee, ich leg jetzt wirklich auf.
Immer zweimal mehr wie du. Leg du auf.
Tschüss.
Schluss.